ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wegen des militärischen Vorgehens Israels in Rafah haben die USA offenbar eine Bombenlieferung an Israel ausgesetzt. Verteidigungsminister Pistorius spricht mit NATO-Partnern. Und der ukrainische Präsident Zelensky wirbt für eine Teilnahme am Friedensgipfel in der Schweiz. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 8. Mai um 8 Uhr. Das Vorgehen der israelischen Armee im südlichen Gazastreifen belastet weiter das Verhältnis zum wichtigsten Verbündeten USA. Wie ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington gesagt hat, wurde eine Lieferung von Bomben an Israel vorerst ausgesetzt. Zur Begründung hieß es, Israel sei nicht vollständig auf Bedenken der USA hinsichtlich der Pläne für eine Offensive in Rafah eingegangen. Es sei noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, wie mit der Bombenlieferung verfahren werde, ergänzte der Regierungsvertreter. Seiner Darstellung zufolge fiel die Entscheidung der US-Regierung bereits, bevor die israelische Armee erste Ziele östlich von Rafah angegriffen hat. Israel hatte zuletzt einen Vorschlag Ägyptens und Katars für eine Waffenruhe mit der Terrorgruppe Hamas abgelehnt und war weiter auf Rafah vorgerückt. Gestern übernahm das Militär die Kontrolle über den Grenzübergang zu Ägypten, über den die meisten Hilfslieferungen an die palästinensische Zivilbevölkerung abgewickelt werden. Über die Lage im südlichen Gazastreifen berichtet Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv.
Die Menschen in Rafah im Süden des Gazastreifens durchleben schwierige Stunden. Nur kurze Zeit war Erleichterung zu spüren, berichtet Abu Aoun al-Najjar der Nachrichtenagentur AFP, nämlich als es kurz so aussah, als könnte eine Feuerpause zustande kommen. Alle Palästinenser haben gejubelt, alle haben eine unbeschreibliche Freude gespürt. Die Menschen ersticken und für einen Moment haben sie geglaubt, einen Moment der Sicherheit zu spüren. Und dann waren wir überrascht, dass das eine blutige Nacht war. Unser Glück hat nicht länger als 2 Stunden gehalten, denn es gab israelische Angriffe auf unterschiedliche Ziele mit Kampfjets und Artillerie. Das war eine furchtbare Nacht. Inzwischen rücken Israels Bodentruppen weiter vor und Menschen müssen die Kampfgebiete verlassen. Sie werden evakuiert, heißt es von israelischer Seite. Palästinenser sagen, sie werden vertrieben. Benjamin Netanyahu, Israels Premier, ließ am Abend keinen Zweifel daran, dass die Offensive in Rafah weitergeht. Wir setzen den Krieg gegen die Hamas fort. Dass wir die Grenze von Rafah eingenommen haben, ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg, die verbleibenden militärischen Kapazitäten der Hamas zu zerstören. Auch die 4 terroristischen Bataillone in Rafah. Und wir zerstören die Regierungsfähigkeit der Hamas, denn die Grenze war sehr wichtig, um das Terrorregime im Gazastreifen zu etablieren. Am Vorgehen Israels gibt es international viel Kritik. Das Wall Street Journal berichtet, die USA, die gegen die Offensive in Rafah sind, verlören die Geduld. Waffenlieferungen würden offenbar erneut verzögert. Und auch der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, fand in Brüssel klare Worte. Zu dem, was in Gaza passiert, wird früher oder später der internationale Strafgerichtshof etwas sagen. Und nebenbei, ich verurteile jede Art der Einschüchterung des Gerichts. Es reicht. Einige Erklärungen sind eine Drohung an den internationalen Strafgerichtshof. Es gibt Vergeltungsandrohungen gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde für den Fall, dass das Gericht was auch immer entscheidet. Das weise ich zurück. Beim Vorrücken der israelischen Armee in Rafah geht es offensichtlich nicht nur um den Kampf gegen die Hamas, die Israel am 7. Oktober überfallen hatte, sondern auch um die Kontrolle der Südgrenze des Gazastreifens in Zukunft. Vor allem über die Grenze zu Ägypten sollen Massen an Waffen in das Gebiet gekommen sein, die Hamas jetzt nutzt. Doch dass die Kontrolle der Südgrenze auch ein Problem sein könnte, wird inzwischen auch in israelischen Medien besprochen. Eliezer Marom, immerhin mal Oberbefehlshaber der israelischen Marine, sagte im Channel 12, laut internationalem Recht ist es so, wenn es im Gazastreifen einen Ort gibt, von dem man aus ein- und ausreisen kann, dann ist es kein Problem. Dann wird der Staat Israel auch nicht als Besatzer definiert. Wenn Israel aber auch den Grenzübergang Rafah einnimmt und von allen Seiten abriegelt, dann gilt Israel als Besatzer. Der Gazastreifen wurde de facto besetzt. Dann ist jedes Problem, das im Gazastreifen anfällt, von Abwasser über Trinkwasser bis hin zu Krankheiten etc., das Problem Israels. Dabei gibt es die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen längst. Immer noch sind hunderttausende Menschen dort vom Hungertod bedroht. In den letzten Tagen sind wieder deutlich weniger Lkw mit Hilfsgütern in das Gebiet gekommen. Und viele Menschen sind nun wieder auf der Flucht vor den Kämpfen, wie Madeline Al-Magir aus dem Osten von Rafah. Sie sagte der ARD: Wir haben von der Entscheidung zur Evakuierung gewusst, als wir aufgewacht sind. Aber ernsthaft, wir haben das nicht geglaubt, dass das passiert. Aber dann hatte ich Internet und habe die Anordnungen der israelischen Armee gesehen und dann haben sie Flugblätter abgeworfen. Rafah war der letzte Ort für uns, jetzt wissen wir nicht wohin. Sie haben uns gesagt, kommt nach Rafah, da ist es sicher. Aber wo sollen wir jetzt hin? Zwar laufen in Kairo weiter Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln, aber nach den letzten Stunden gibt es immer größere Zweifel, ob die Hamas und Israel überhaupt Interesse an einer solchen Waffenruhe haben. Für die Bevölkerung im Gazastreifen sind das keine guten Nachrichten.
Und wir blicken auf den Krieg in der Ukraine. Gut einen Monat vor dem geplanten Friedensgipfel in der Schweiz hat der ukrainische Präsident Selenskyj für die Teilnahme an dem Format geworben. Dieser könne und solle den Wert internationaler Zusammenarbeit demonstrieren, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Die Konferenz ist für den 15. und 16. Juni geplant und soll in der Nähe von Luzern stattfinden. Nach früheren Angaben werden Vertreter von bis zu 80 Staaten dabei sein und Friedensperspektiven für die Ukraine diskutieren. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist auch Thema der Nordamerika-Reise von Deutschlands Verteidigungsminister Pistorius. Zum Auftakt hat der SPD-Politiker vor Vertretern des American Jewish Committee, das jüdische Interessen vertritt, zu weiterer Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Putin dürfe mit seinem brutalen Angriffskrieg nicht durchkommen. Es geht um die Frage, ob und wie Demokratien sich verteidigen, so Pistorius wörtlich. Dies sei Europas wichtigste strategische Frage. Der Angriff stelle die größte Bedrohung für die internationale Ordnung dar. Auf seiner Reise will der Verteidigungsminister mit den NATO-Partnern USA und Kanada über sicherheitspolitische Fragen beraten. Für morgen ist ein Treffen mit seinem US-Amtskollegen Austin in Washington geplant, für Freitag eins mit Kanadas Verteidigungsminister Blair in Ottawa. Schon heute will Pistorius in New York mit UN-Generalsekretär Guterres zusammenkommen. Das Gespräch findet vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas statt. Mehrere Staaten in Europa erinnern heute mit einem Gedenktag an die Opfer im Zweiten Weltkrieg. Russland feiert am 9. Mai den Tag des Sieges. In der Ukraine waren bisher beide Termine offizielle Gedenktage, doch das Gesetz wurde geändert. Offiziell wird nur noch der 8. Mai begangen. Einerseits, um die Nähe zur europäischen Erinnerungskultur zu unterstreichen, andererseits, um sich von der russischen Geschichtsschreibung abzugrenzen. Marc Dugge in Kiew berichtet, wie Ukrainerinnen und Ukrainer auf diesen Tag schauen.
Der neue Feiertag ist wieder ein Schritt für die Ukraine. Ein Schritt weg von Russland, ein Schritt hin Richtung Europa. Über Jahrzehnte war in der Ukraine der 9. Mai der Tag des Gedenkens, so wie in Russland. Als Vertreter der Wehrmacht am 8. Mai in Berlin spätabends die Kapitulationsurkunde unterschrieben, war in Moskau schon der neue Tag angebrochen. Für die Führer der Sowjetunion war die Uhrzeit in Moskau entscheidend, nicht die in Berlin. Russland hat später nichts daran geändert. Mit Russland will man heute in der Ukraine aber weniger zu tun haben denn je. Daher der neue Gedenktag am 8. Mai, so wie fast überall in der Welt. Christina aus Kiew findet das eine gute Idee.
Wir versuchen uns von der russischen Welt zu trennen. Wenn wir dieses Datum auf den 8. Mai verlegen, warum nicht? Meine Bekannten aus Russland, mit denen ich früher in Kontakt war, die wussten nicht, dass wir den 9. Mai auch feiern. Sie dachten, dass es nur ihr Feiertag ist. Wir können so unterstreichen, dass auch wir diesen Gedenktag haben und ihn nur ein bisschen früher begehen. Die Ukraine hat unter dem Zweiten Weltkrieg besonders gelitten. Hitler hat hier mehr Zerstörung angerichtet als in jedem anderen europäischen Land. Hunderte Städte und viele tausend Dörfer wurden teilweise oder sogar vollständig zerstört. 40% aller Wohngebäude in Trümmer gelegt. 8 bis 10 Millionen Menschen sind nach offiziellen ukrainischen Angaben ums Leben gekommen, die meisten von ihnen Zivilisten. Nun sorgt Russland dafür, dass in der Ukraine wieder Krieg herrscht. Die 91 Jahre alte Dina Schewtschenko aus Kiew sagt: Diejenigen, die diesen Krieg überlebt haben, dachten, dass nichts schlimmer sein könnte als dieser Krieg. Hätte ich gedacht, dass ich mit 90 Jahren noch einmal darüber nachdenken muss? Wie können unsere besten Freunde so hirnverbrannt sein? Der ukrainische Präsident Zelensky sagte dazu am 8. Mai vergangenen Jahres: All das alte Böse, das das moderne Russland zurückbringt, wird besiegt werden, so wie der Narzissmus besiegt wurde. Im Gegensatz zu unseren Idealen hat dieser Feind erneut Aggression und Annexion, Besatzung und Deportation, Massenmord und Folter ins Visier genommen. Unser Sieg wird die Antwort auf all dies sein. Es war Selenskys Wille, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen, als Tag des Gedenkens und des Sieges. Das ukrainische Parlament hat Ende vergangenen Jahres ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Während Putin in Moskau das Kriegsende mit einer pompösen Militärparade würdigt, findet das Gedenken in der Ukraine in aller Stille statt. Hier gedenkt man nicht nur den Verbrechen des Naziregimes, sondern auch denen der Kommunisten. Gerade für ältere Ukrainer ist der Feiertagswechsel noch ungewohnt, bricht er doch mit jahrzehntelangen Gewohnheiten. Viele finden ihn aber gut. Es ist ein Teil der Kultur, der uns der westlichen Welt näher bringt. Ich denke, jeder Mensch geht dorthin, wo er sich wohler fühlt, auf die eine oder auf die andere Seite. Das ist nur menschlich. Ich habe kein Problem damit, dass das verlegt wird. Allerdings glaube ich nicht, dass das grundlegende Veränderungen mit sich bringt. Ich meine, es ist anders als die russischen Traditionen. Wir müssen uns irgendwie von denen lösen. Aber auch der 9. Mai ist in der Ukraine künftig ein besonderer Tag, wenn auch kein Feiertag. Hier begeht das Land künftig den Europatag. Das hat Präsident Zelensky vor einem Jahr per Dekret beschlossen. Das Ziel, die Einheit der Völker Europas zu stärken und Frieden und Stabilität auf dem europäischen Kontinent zu gewährleisten. Noch so ein Schritt Richtung Europa.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.